Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese das Evangelium für diesen Sonntag aus Lukas 14, 15 bis 24. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Gastmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seine Knechte aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen hinein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu seinem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hin, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Ja, der Sommer, das ist die Zeit des Feierns im Jahr. Sommerfeste und Gartenpartys, runde Geburtstage und natürlich Hochzeiten. Wir merken das unten in der Kapelle jedes Mal, das ist Hochsaison. Wann war Ihr letztes Fest, die letzte Feier, zu der Sie eingeladen waren? Oder dann vor allem andersrum, zu der Sie eingeladen haben? Man braucht hier bei dieser Geschichte ja nicht lange, um sich in diesen Gastgeber so hineinzuversetzen, von dem Jesus hier im Gleichnis erzählt. Ich habe das hier in meinem Umfeld mit Terminen und auch mit verbindlichen Zusagen eigentlich immer auch sehr gut erlebt, dass das wirklich auch passt. Aber es gibt eben auch das andere. Wenn man sich auf Gäste eingestellt hat, sich viele Gedanken gemacht hat, natürlich auch Mühe und Vorbereitung für einen schönen Abend. Ja, und bei manchen dann hieß es vielleicht im Vorfeld: Ja, ich komme wahrscheinlich. Also bei Jugendlichen heißt das immer schon: Ich komme eigentlich nicht. Ja, und dann kommt, und das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, dann kommt so eine Absage nach der anderen. Manchmal kommt das richtig dicke zusammen. Wir beide haben ja auch da noch so eine Geschichte mit parallelen Feiern. Der eine auf dem Anruf verantwortet, der andere kurz per E-Mail, die man zufällig noch gelesen hat. Bei dem dritten, und das gibt es ja eben auch, nur auf Nachfragen, der hätte sich sonst überhaupt nicht gemeldet. Ja, und wie ist das denn dann? Auch wenn immer Gründe auch geäußert werden. Manchmal, es ist mir zu viel, mir ist was dazwischen gekommen. Ja, wir merken, wenn ich mich engagiert habe, mein Herz in diese Einladung hineingelegt habe, dann bin ich an so einer Stelle immer auch ein Stück verletzlich. Und das fällt schon schwer, außer natürlich bei Krankheit, eine solche Absage, ja, dann nicht persönlich zu nehmen, es sei denn, dass die Gründe ganz deutlich auf der Hand liegen. Als Jesus dieses Gleichnis am Tisch des Pharisäers erzählt, da denkt er nicht nur über die Erfahrungen eines Gastgebers nach, sondern er gibt mit dieser Geschichte einen Blick hinein in das Herz Gottes. Was ihm dabei wohl widerfährt, wenn er Menschen einlädt, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Und zwar nicht so durch einen pauschalen Aufruf, durch eine Massenpostwurfsendung, sondern jeden einzelnen persönlich, dessen Name und dessen Geschichte er ja schon so lange kennt. Ja, und ebenso geht es auch um die andere Seite in dieser Geschichte. Was geht nämlich in uns vor, wenn wir von so einer Einladung erreicht werden? und angesprochen. Ja, und schließlich, was ist das Bild hier von Gemeinde, die ja letztlich zu diesem Fest zusammengekommen ist, das ja letztlich dann ganz anders läuft als geplant? Ich finde, das ist eine Geschichte mit mehreren Überraschungen. Und diese drei möchte ich näher beschreiben. Für mich eine erste Überraschung in dieser Geschichte: eingeladen, aber nicht zum Arbeiten, sondern zum Fest. Nicht nur hier, sondern an vielen Stellen der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, da wird der Glaube verglichen mit einem Fest. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn es um Glauben geht, andere würden sagen um Frömmigkeit, vielleicht etwas distanzierter, was haben wir da für ein Bild vor Augen? Ist das wirklich das Bild eines Festes? Oder sind das oft doch eher anstrengendere Bilder, die oft unsere Vorstellung von Gott und vom Glauben bestimmen? Etwa die Art eines Wettkampfs oder einer Prüfung, die Vorstellung eines himmlischen Arbeitseinsatzes auf dem Acker oder auf einer Baustelle. Diese Bilder, die kommen ja in der Bibel auch immer wieder vor, aber nur sehr vereinzelt, um einen bestimmten Aspekt zu beleuchten und zu bestimmen. Aber das Fest, das ist von Anfang an das Urbild gewesen, wie Gott die Menschen einladen und ihnen begegnen möchte. Und das gilt für die Feste des Volkes Israel ebenso wie auch für einen Gottesdienst. Auch wenn hier keine Girlanden hängen und wir keine Riesenshow machen. Letztlich ist es die Einladung. Wozu? Gottesdienst. Und das ist ja diese spannende Frage. Wir wissen ja dieses Wort. Was heißt das denn? Dienen wir Gott mit unseren Liedern, mit dem, was wir bringen? Oder dient nicht vielmehr Gott uns? Ja, und wenn wir an ein Fest denken, dann müssen wir uns wohl etwas lösen von manchen äußeren Formen, zum Teil auch zwanghafte. Was macht denn ein Fest aus, zu dem ich eingeladen werde? Zuallererst bedeutet das, dass die Gesetze des Alltags in einer guten Weise durchbrochen werden, sich beschenken, sich verwöhnen lassen, und zwar großzügig. Nicht nur versorgt mit dem Nötigen, sondern genießen, sich erfreuen dürfen. Und wenn ich das so sage, dann merke ich, das ist der Ursprung, wie Gott sich das Zusammensein mit uns Menschen vorstellt. Dass wir bei ihm Anerkennung finden und spüren dürfen, wie wichtig wir bei ihm sind und bei ihm nicht vergessen sind. Und wir bekennen das ja im Psalm 23, diese bekannten Sätze, aber da wird genau das beschrieben. Du bereitest vor mir einen Tisch, du salbest mein Haupt mit Öl. Du schenkest mir voll ein. Und wie gut tut das unserer Seele heute umso mehr, hingehen zu können und nicht erst eine Gegenleistung erbringen zu müssen, sondern ohne schlechtes Gewissen kommen zu dürfen, auch wenn ich nichts in der Hand habe. Und da, an dieser Stelle, ist für mich sofort die Frage gekommen, können wir das überhaupt noch? Mal ehrlich, was ist bei uns oft daraus geworden? Können Sie das noch heute zu einer Einladung gehen und sich selbst einfach beschenken lassen? Für manche ist das ja sogar ein Grund, letztlich nicht hinzugehen, weil sofort der Gedanke kommt, also mir geht das natürlich auch ganz oft so, ich habe keine Idee für ein gutes Geschenk. Oder andere sagen, ich habe keine vernünftigen Anziehsachen im Schrank. Das sind tatsächlich oft Gründe, die plötzlich im Raum stehen bei so einer Einladung. Gott jedenfalls erwartet weder Anstandsgeschenke noch Anstandskleidung. Er will seine Freude mit uns teilen. Die Freude, die er an uns hat, dass wir in seinem Haus einen Platz gefunden haben. Und das ist viel größer als der Stress, den wir uns selber oft mit so einer Einladung machen. Womit wir das verdient haben? Wir können uns das nicht verdienen. Denn das ist Evangelium in der Bibel. Gute Nachricht. Hier darf ich einfach einmal die Hände in den Schoß legen und mir von Gott Gutes tun lassen. Genau das, was uns im Alltag so schwer fällt. Jemand, der in einer sehr verantwortlichen Stellung war und von dem ich weiß, dass er die ganze Woche über unter Hochspannung ist, der sagte mir mal, weißt du, warum ich so gerne in den Gottesdienst gehe? Weil das in der Woche die einzige Stunde ist, in der ich mich einfach mal hinsetzen kann, die Hände in den Schoß legen und muss nicht planen, machen, anstoßen, sorgen, reagieren. Ich darf einfach sitzen und darf aufnehmen. Und das ist noch mehr als einfach nur zu sagen, konsumieren. Ich frage an dieser Stelle, das ist ja nur der erste Punkt, oft auch uns als Gemeinde, spiegelt unser Gemeindeleben das auch wieder? Das gilt ja nicht nur für unsere Gottesdienste. Manchmal, und ich weiß ja, wie wir miteinander arbeiten, frage ich mich, mit welchem Gefühl fahren Menschen auch hier auf den Gemeindehausplatz? Gibt es neben all der Mitarbeit, die ja gerade in unseren Zeiten des Umbruchs, in dem wir gerade stehen, und ich bin so unendlich dankbar für die vielen, die anpacken, gibt es da auch solche Orte, an denen wir mit dem Gefühl hingehen können, jetzt gibt es keine To-Do-Liste und keine Tagesordnung, sondern ich lasse mir durch die Gemeinschaft jetzt hier etwas Gutes tun. Und ich merke, das ist für unsere Gemeinde nochmal eine ganz große Herausforderung, wenn wir mit dem ganzen äußeren Umbruch hoffentlich mal durch sind. Und vielleicht wäre das dann in stressigen Zeiten gerade nicht ein Grund, mit Gemeinde zu pausieren, sondern zu kommen, weil es mir einfach gut tut. Ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Diese Geschichte sagt, Gott möchte Menschen spüren lassen, ich möchte dir Gutes tun, ich möchte dich verwöhnen aus reiner Liebe zu dir. Glaube und Gemeinschaft im Bild des Festes. Das war für mich eine erste wichtige Entdeckung. Ja, und dann kommt in der Geschichte die zweite Überraschung, aber die ist eigentlich sehr traurig für den Gastgeber. Alle sagen ab. Und sie führen auch dabei ganz korrekte Gründe an und lassen sich auch offiziell entschuldigen. Der erste muss den neuen Acker begutachten, der zweite die neuen Ochsengespanne, der dritte hat frisch geheiratet. Besonders die ersten beiden Gründe, die waren tatsächlich anerkannt und sogar dringend. Ich habe das mal gelesen im Alten Testament, da gab es offenbar so eine Art Verbraucherschutz. Ein Kauf galt erst abgeschlossen, wenn der Käufer abends, und zwar vor Sonnenuntergang, noch einmal die Ware geprüft hatte. Bis dahin konnte der Kauf rückgängig gemacht werden. Klar, dass die beiden sich den Acker und die Ochsen unbedingt noch einmal ansehen mussten. Und das konnte nicht einfach warten. Vielleicht hatten sie im Überschwang Mängel übersehen. Der frisch Verheiratete konnte natürlich nichts umtauschen, wollte auch nicht, wahrscheinlich. Aber da gab es aber für ein frisch verheiratetes Paar damals andere gesellschaftliche Regeln, die auch zu beachten waren. Das ging nicht einfach so. Komm, wir bringen mal meine verheiratete neue Frau mit. Also, ihr merkt, das waren alles keine künstlichen und faulen Ausreden, sondern irgendwie nachvollziehbar. Das Gleichnis will also nicht auf platte Weise den Menschen ein schlechtes Gewissen machen, die gar nicht in die Kirche kommen wollen und dann beim Pfarrer irgendwelche Gründe vorschieben, was es vielleicht auch gibt. Oder er gab, denn ich glaube, heute rechtfertigt sich keiner mehr, warum man nicht in die Gemeinde geht. Es geht hier vielmehr um die, die offen sind und sich einladen lassen und die eigentlich kommen möchten. Und das sind mehr, als wir oft wahrnehmen. Und darum geht es, wie im Leben dann dennoch immer wieder andere Prioritäten entstehen. Und bitte, es geht nicht hier einfach nur um, wir gehen in die Kirche, sondern es geht um viel mehr. Diese Geschichte, die erzählt an dieser Stelle von dem uns allen bekannten eigentlich Phänomen. Das kennen Sie auch. Kommt eine Anfrage an mich heran von einem anderen Menschen oder eine innere Stimme wird immer deutlicher, dass jetzt etwas Wichtiges für mich dran ist, weil es gut ist und weil es nötig ist für mich? Und meine spontane Antwort lautet zunächst, eigentlich schon. Im Prinzip, auf jeden Fall. Im Prinzip, theoretisch also. Aber was heißt das denn dann konkret? Achtet mal auf dieses kleine Wörtchen eigentlich. Dieses ständige eigentlich kann ein ganzes Leben begleiten und bestimmen. Auch die Begegnung mit anderen Menschen, ohne dass wir es merken. Im Prinzip finde ich das ja total wichtig. Grundsätzlich bin ich immer für dich da. Ich muss dann allerdings auch sehen, ob das auch hinhaut. Was soll man mit so einer Antwort anfangen? Würden Sie das auch Ihrem Ehepartner oder Kind oder einer guten Freundin sagen? Ja, und dann auch im Blick auf unseren inneren Menschen. Eigentlich möchte ich mir ja Zeit nehmen für diese Seite in mir, die sich nach Stille sehnt, nach Auftanken, nach der Begegnung mit Gott. Und jeder soll auch wissen, dass mir das wichtig ist, theoretisch zumindest. Doch im Grunde hat es noch kaum geklappt. Jemand hat diesen Widerspruch, dieses eigentlich Phänomen noch grundsätzlicher formuliert. Der Schriftsteller Ödön von Horvath sagte, in einem Bühnenstück heißt es, eigentlich bin ich ja ganz anders, aber ich komme kaum dazu. Warum? Gerade da, wo unser Leben immer wieder mehr zugeschüttet wird von Pflichten, von Aufgaben, von Erwartungen, gibt es diese Falle, das wir ganz oft übersehen, und das ist für Sie nichts Neues. Ich sage es trotzdem, an dieser Stelle, weil es zu dem Gleichnis gehört. Es gibt das Dringende und es gibt das wirklich Wichtige. Und es kommt darauf an, das Wichtige von dem Dringenden zu unterscheiden. Und immer wieder neu, in großen und auch in kleinen Situationen. Sonst kommt das Drängende, wie das Wort ja ursprünglich heißt. Das, was unübersehbar auf der Matte steht, das bekommt immer den Vorrang. Weil es ja viel konkreter ist und weil es lauter ruft, damit wir reagieren. Vielleicht klingt das für Sie jetzt wie eine rein menschliche Binsenweisheit oder Sie haben es auch schon 1000 oder 100 Mal gehört. Aber ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum unser geistliches Leben, unsere Beziehung zu Gott oft so dünn und ausgetrocknet ist. Und so passiert das nicht nur den Eingeladenen hier im Gleichnis. Gott hat seine Einladung ausgesprochen, aber letztlich haben sie die Einladung verpasst, obwohl sie sie theoretisch längst angenommen haben, aber irgendwie waren ständig andere Dinge dazwischen gekommen. Und das wird sich auch nicht ändern, solange die Prioritäten nicht bewusst anders gesetzt werden. Und das sind viele kleine Entscheidungen. Dass in der Geschichte hinterher die Tür zu ist, das klingt hart. Und das passt so scheinbar gar nicht zu der Geduld und Barmherzigkeit Gottes. Aber man kann das ja auch von der anderen Seite sehen. Und das erleben wir manchmal auch untereinander. Wer eine Beziehung auf Dauer immer nur in diesem Eigentlich-Modus lebt, dem fällt die Tür irgendwann tatsächlich zu. Der innere Zugang lässt sich so schnell dann nicht mal wiederherstellen. Nur weil es jetzt gerade für uns passt oder weil die Not so groß geworden ist. Ich glaube, dass es solche Erfahrungen auch auf dem Weg zu Gott gibt. Wir sagen das so leicht, Not lehrt beten. Aber wer ein ganzes Leben lang nicht gelernt hat, sich an Gott zu wenden und wirklich sagen, das will ich, fällt es dann in dieser Zeit dann nicht auch schwer? Eine andere Frage ist, ob es dann letztlich auch für Gott das allerletzte Wort ist. Aber das beantwortet das Gleichnis nicht eindeutig. Mich hat dieses Gleichnis an dieser Stelle aufgerüttelt. Nehmen Sie sich doch vielleicht zu Hause einmal die Zeit, 2 Spalten zu machen und zu sortieren. Was ist gerade in meinem Leben das ständig Dringende? Was sind meine Ochsen, mein Acker? auf den ich unbedingt hin muss? Und was ist mir auf der anderen Seite wirklich wichtig, so wie eine solche Einladung, eine Begegnung, die mein Leben nachhaltig verändern könnte? Was möchte Gott mir schenken an seinem Tisch? Ich habe gemerkt, wie gut mir das getan hat, aber auch gleichzeitig, dass es mit einmal Aufschreiben nicht getan ist. Ja, und dann geschieht letztlich, und das ist für mich die dritte Überraschung zum Schluss dieser Geschichte, etwas. Am Ende des Tages wird das Haus des Gastgebers doch noch voll. Aber mit was für einer Gesellschaft? Zunächst hören wir von einer Seite, die wir an Gott lieber gar nicht wahrnehmen möchten. Da wurde der Hausherr zornig. Dieser Zorn, diese Verletzung, die zeigt sich aber nicht darin, dass sich dieser Herr jetzt beleidigt zurückzieht und das Fest einfach ablässt oder sich an den Gästen rächt. Es gibt so eine Parallelgeschichte davon. Da habe ich schon geschluckt. Da ist es nämlich so, dass der König nochmal auszieht und dann wirklich, ja, dann klare Kante hat, zeigt. Aber hier ist es im Gegenteil. Sein Wunsch, dass seine Liebe ein Gegenüber braucht, mit der er sie teilen kann, die ist ihm umso mehr entbrannt. Meine Tochter, die hat vor ein paar Tagen mal so am Frühstückstisch unvermittelt gefragt, sie sagte, wieso hat Gott den Menschen eigentlich erschaffen? Natürlich eine tolle Frage, mal so eben morgens zwischendurch. Und ich habe sofort den Gedanken ergänzt, ja, vor allen Dingen, wo er doch so viel Stress und so viel Enttäuschung mit uns Menschen immer wieder hat, habe ich für mich gedacht. Und ich habe dann spontan geantwortet, weil er jemanden haben möchte, den er von Herzen lieben kann. Denn er hat so viel Liebe, die muss irgendwo hin. Und so deckt Gott hier in eine völlig neue Richtung. Keine homogene und ausgewogene Gästeliste, kein ausgewählter langjähriger Freundeskreis, sondern Arme, Versehrte, Blinde. Aus den Gassen der Stadt und, ja, das ist ja sprichwörtlich geworden, von den Hecken und Zäunen. Und sie kommen jetzt zu der wichtigsten Einladung ihres Lebens und sie werden viel reicher beschenkt, als sie es je geahnt haben. Und man muss schon fragen, warum lassen sich diese tatsächlich dann einladen und die anderen nicht? Meine Antwort: Diese Menschen haben nichts, was sie vom Kommen abhält. Sie haben keinen Ochsen, den sie besichtigen müssen. Sie haben keinen Acker, den sie prüfen müssen. Sie haben nichts in der Hand. Doch sind ihre Hände jetzt auch frei, das Geschenk zu empfangen. Ihnen ist so viel verloren gegangen. Aber gerade deshalb sind sie frei, die richtige Priorität zu setzen und der Einladung zu folgen. Und nicht nur theoretisch. Und ich glaube, das ist eine Grunderfahrung, die Menschen immer wieder machen, auch wenn es sich freiwillig keiner wünscht. Manchmal sind es gerade die existenziellen Krisen, die uns auf der einen Seite arm machen. Und das ist schlimm. Doch auf der anderen Seite können sie uns auf ungewollte Weise frei machen, dieser wichtigen Einladung zu folgen, die Begegnung mit Gott zu erleben. Wer plötzlich auf dem Boden des Lebens liegt und sich nur noch auf das beschränken kann, was notwendig ist, der kann das Wesentliche manchmal viel schneller erkennen. Und auch ergreifen. Ja, und so finden sich die Zaungäste des Lebens plötzlich ganz nah an der Seite Gottes. Aber ich frage mich, muss es erst dazu kommen, bevor wir diesen großartigen Gastgeber kennenlernen? Wenn wir unsere Gemeinde heute anschauen, die Menschen, mit denen wir uns auch am Tisch des Herrn treffen, dann merken wir, und das ist anders als im Gleichnis, es muss nicht der einzige Weg sein, Gottes Gastfreundschaft zu erfahren. Wie viele gehören schon lange zu den Stammgästen an Gottes Tisch? Doch gerade deshalb dürfen wir nicht vergessen, Gemeinde ist eine bunte und ungleiche Gesellschaft. Und so gehört es fest mit dazu, dass unter unseren Tischnachbarn auch die Lastenträger des Lebens sind. Und auch Zaungäste, ich will es mal sagen, des christlichen Glaubens, mit denen man sonst vielleicht kaum Berührung hatte. Noch eins haben wir alle gemeinsam, wenn wir am Tisch des Herrn uns begegnen. Und damit ist mehr gemeint als das Abendmahl. Wir haben die Einladung der Liebe Gottes angenommen. Und das bringt auf geheimnisvolle Weise uns zusammen. Und wir werden auf diese Weise immer wieder reich beschenkt. Amen.